Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute geht es um den Schweizer Schriftsteller Pierre Biert. Er ist vor 90 Jahren im Unterengadin geboren und 1981 verstorben. Sein erzählerisches Werk aber überlebt, denn Pierre Biert gehört zu den bedeutendsten Vertretern der rätoromanischen Literatur. Seine Erzählkunst kann nun von Neuem entdeckt werden, in einer zweisprachigen, also rätoromanisch-deutschen Auswahl seiner Geschichten. Erschienen ist der Erzählband unter dem Titel «Das Gewitter». Hören Sie die Herausgeberin Mevina Borgia im Gespräch mit Hardy Ruess.
«Das Gewitter», so heißt ein Band mit 12 Erzählungen des rätoromanischen Schriftstellers Pierre Biert. Mevina Borgia, Sie haben die 12 Erzählungen herausgegeben. Sie haben einen Essay geschrieben zu diesen Texten und über den Autor. Kurz und gut, man bekommt hier einen sehr schönen Einblick in das Schreiben eines rätoromanischen Schriftstellers. Und Pierre Biert ist ja doch einer der wichtigen des 20. Jahrhunderts. Obwohl man vielleicht in der deutschen Schweiz nicht so viel von ihm weiß, aber für die rätoromanische Literatur ist er eine ganz wichtige Stimme.
Ja, Pierre Biert ist 1920 in Chur geboren, hat bis 1981 gelebt. Er ist in einer Bauernfamilie aufgewachsen, hat nach der Volksschule in Chur das Lehrerseminar besucht und ließ sich dann anschließend in Zürich zum Sekundarlehrer Phil 1 ausbilden. 1953 hat er seine Frau Angelika Menzel geheiratet. Sie ist Schauspielerin. Der Ehe entsprangen 3 Kinder. 2 Töchter, Aita und Nesa, und der Sohn Riesch Biert. Pierre Biert hat zuerst im Engadin und später, das war die längere Zeit, hat er in Chur als Sekundarlehrer gewirkt. Seine literarische Arbeit hat, denke ich, in den 40er Jahren begonnen. Es könnte sein, dass das einen Zusammenhang hat mit dem Lehrerseminar, das er besucht hat, wo er auch seinen späteren und wichtigen Freund André Peer kennengelernt hat.
Pierre Biert also der Erzähler, André Peer sein Freund, ein großer Lyriker. Und wenn man nachschaut in diesem Buch, das Sie herausgegeben haben, Mevina Borgia, sieht man, dass eigentlich der größte Teil von Pierre Bierts Werk aus Erzählungen besteht. Was ist denn die Substanz dieser Erzählungen? Worüber schreibt denn Pierre Biert?
Wenn wir die ersten Erzählungen lesen, die er in einem kleinen Bändchen 1949 herausgegeben hat, dann sehen wir, wie Pierre Biert mit bestehendem Volksgut gearbeitet hat. Und damit hat er natürlich seine Leserschaft getroffen und auch begeistern können. So beschreibt er zum Beispiel in einer Erzählung Pangrons. Pangrons, auch zu Deutsch, es ist ein Birnbrot, das die Mädchen am 26. Dezember ihrem Schulschatz offiziell übergeben und führt dann zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt und zu einem Essen und einem Zusammensein. Und in Pangrons beschreibt er also einen Brauch und arbeitet mit gemeinsamen Wissen. Und ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges, dass er das Erkennen beim Leser damit erwecken konnte. Was aber dazu kommt, in diesem ersten Erzählwerk, also in diesen ersten Erzählungen, beschreibt er die psychologische Situation des Adoleszenten in einer sehr differenzierten Art und Weise. Und da, würde ich meinen, liegt die Stärke der Motive von Pierre Biert, kombiniert mit einer unglaublichen Sprachgewalt. Aber eben gut versteckt, weil die Geschichten im Vordergrund sind.
Also Geschichten, Mevina Borgia, die Leute kennen zum Teil, Brauchtum, sagen sie, und andererseits auch Situationen, die die Leute kennen. In diesen 12 Erzählungen, die Sie unter dem Titel «Das Gewitter» jetzt vorlegen, geht es ja auch sehr häufig um diese Erotik, um diese Anziehung zwischen Liebenden, um Leidenschaft, auch um gezügelte Leidenschaft. Und häufig ist dieses Menschliche, Zwischenmenschliche, dieses Aufbrechende, auch Gefährliche, gespiegelt in der Natur.
Ja, da spielen sie vor allem auf das Gewitter, Bachelors Malmadures und die Stimmen, so La Lucère, an. Das sind die Erzählungen, die er in einer zweiten Schreibphase publiziert hat, also 1956, 57. Ich denke, Pierre Biert hat gespürt, dass das Darstellen der Erotik in einer kruderen Art und Weise noch problematisch war. Und deshalb übernimmt die Natur häufig die Erotik. So spiegeln die Äste, Las Mansinas oder die Bachelors das Seelenleben der beiden jungen, sich suchenden Menschen wider. Klabert hat es auf die Natur gespiegelt, was er vielleicht in erotischeren Tönen hätte beschreiben können, aber wahrscheinlich beim Publikum auf Widerstand gestoßen wäre. Und das hat er sehr geschickt gemacht. Hingegen bei den Erzählungen, wo das Schulkind im Zentrum steht, also die Schuljugend, da weicht Klabert nicht auf die Natur aus, sondern beschreibt anhand der Reaktionen der Mädchen zum Beispiel die erwachende Erotik. Ich denke an den Strohmann, Lohm Strom, wo die Mädchen diese Strohpuppe umfassen und sie mit sinnlicher Freude beschreiben. Und das ist natürlich für den Leser mit ein bisschen Distanz als falsches Symbol lesbar, aber in einer ersten Lektüre ist es einfach das Umfassen dieser Strohpuppe und Amen. Also erotische Texte sind es in beiden Phasen gewesen.
Wenn wir vielleicht mal hineinhören, Melvina Purger, in eine Erzählung, und zwar geht es darum, Sie haben jetzt gesagt, er hat also zurückgegriffen auf Volkstum, auf Brauchtum, er beschreibt sehr häufig, Klabert, die Seelenzustände, Aufbrechen der Leidenschaft, der Liebe, den Eros beschreibt er. Wenn wir jetzt hineinhören in eine dieser Erzählungen, und zwar in eine der allerfrühesten, die im ersten Band, den er publiziert hat, auch erschienen ist, sie heißt »Wie ich singen lernte«, dann werden wir eine ganz andere Tonart hören. Ein Vater und ein Sohn, der ein bisschen bockig ist und nicht singen will oder singen kann. Und der Vater schafft es dann eben, den Sohn dazu zu bringen, zu singen mit einer kleinen List. Eine sehr rührende Erzählung, wo auch zu sehen ist, wie viel Einfühlungsvermögen und Psychologie Klabert ins Spiel bringen kann, ohne dass es natürlich psychologisierend wird. Nicht?
Absolut. Gutschein Preis Zentar ist übrigens die allererste Erzählung von Klabert. Und dank der Korrespondenz, die er mit seinem Dichterfreund André Peer geführt hat, wissen wir etwas aus der Schreibwerkstatt von Klabert. Denn er schreibt André Peer in einem Brief 1947, wie sein Vater ihm die Liebe zu den Tieren und zu der Natur gezeigt hat. Und ein Jahr später sendet er André Peer, seinem Freund, eine Art Geburtsanzeige seiner ersten Erzählung, die er seltsamerweise englisch mit Short Story bezeichnet. Und noch einmal ein Jahr später, im 1949, erscheint dann diese erste Erzählung, wo er auf berührende Art und Weise die Psychologie des kleinen Knaben zeichnet, wie Sie gesagt haben, ohne psychologisierende Worte, aber einfach im Beschreiben des Verhaltens des Knaben, das dem Vater gefallen will, aber gleichzeitig sich eben auch sehr fürchtet vor diesem Vater. Und Gottlob ist die Mutter, die den Buben auf alle Fälle stützt und beschützt, ebenfalls gegenwärtig in diesem Text.
Hören wir hinein, wir können nur den Anfang hören und lassen dann die Pointe offen. Das ist auch schön so, dass man sich dann bei der Lektüre des Buches überraschen lassen kann. Peter Knehr liest diese Erzählung »Wie ich singen lernte« von Klabert.
Wie ich singen lernte. Nachdem gemolken und die Milch fortgebracht war, kam er herauf, wusch sich mit der kleinen Bürste die Hände und zog die Pantoffeln an. Er hustete ein paar Mal, ging in die Stube und nahm mit großer Sorgfalt die Gitarre von der Wand. Mutter stopfte Strümpfe, den Kopf gegen den Lampenschirm geneigt. Das Ticken der Uhr hörte man sonderbarerweise nicht, obwohl das Pendel sich hin und her bewegte. Ich durfte nahe beim Vater stehen, wenn er zu mir sprach, »Komm, mein Sohn, komm!« Wenn er dies sagte, war er gut gelaunt und ich durfte sogar das Ohr an den Bauch der Gitarre legen. Doch das geschah eher selten, denn Vater spielte auch die Gitarre, wenn seine Stirnfalten tief waren, wenn er nicht »Komm her, Sohn, komm«, sagte, wenn man still zu sein hatte. Er sang dann auch nicht, er spielte nur, und seine krumme Hand zitterte ein wenig, wenn er oben am Hals des Instruments den Akkord wechselte. Eines Abends hatte ich wieder mein Ohr am Gitarrenbauch. Mutter konnte ich nicht sehen. Überhaupt war nichts zu sehen. Bloß hören konnte man. Eigentlich auch das nicht mehr. Wie im Traum verwandelte sich unentwegt eins ins andere. Die Sonne und die Wellen und die Blumen und die Bäume und die Nacht und das, was zittert und was weint und lacht. Sing jetzt auch, mein Sohn, sagte Vater. Sing das Lied von der kleinen Maus. Doch ich konnte nicht singen. Keinen Ton hätte ich herausgebracht. Und als dann Vater über den Tisch hinweg sagte, »Jetzt schau doch mal, was für ein Dickkopf!« Da schnürte es mir die Kehle noch viel mehr zu. Nicht einmal weinen konnte ich mehr. Mein Vater war ein vernünftiger Mann und hätte es gerne gesehen, wenn ich singen gelernt hätte. Mutter gegenüber behauptete er ab und zu, das Singen vertreibe den Übermut und bringe die Wirrknäuel wieder in Ordnung. Da es mit der Gitarre nicht klappen wollte, versuchte er es mit einer List. Und so sollte es dann auch gelingen. Es war an einem Sommermorgen beim Bergheuen. Vater mähte das obere Wiesenstück hinter der Mulde. Mutter war zum Wäldchen Murter hinübergelaufen. Sie suchte Äste, um Kaffee zu kochen. Ich war ohne große Lust dabei, die Heuschwaden auszuzetteln. Die Gabel war an diesem Tag wie verhext. Sie verfing sich unentwegt im Boden. Da hörte ich Vaters Stimme. »Komm, mein Sohn, komm und sieh, die Eidechse ist herausgekommen. Und was für eine schöne! Schau!« Ich warf die Gabel fort und lief, begeistert und so schnell ich konnte, zu den flachen Steinen hinauf. Tatsächlich, sie war hervorgekommen und bewegte sich nun aufgeregt hin und her. Sie schien keine Beine zu haben, aber da waren welche. Ich bückte mich und streckte sachte den Arm vor, um sie zu packen. Schnapp! Doch wie? In der Hand ein Stückchen Schwanz und etwas weiter drüben ein kleines Tier, das weiterlief, als sei nichts geschehen. Mit großen Augen fragte ich Vater, »Stirbt sie jetzt?« »Nein, nein, deswegen stirbt sie nicht. Der Schwanz wächst nach.« »Aha, und bei den Ziegen würde er auch wieder wachsen, wenn man ein Stück wegschneiden würde?« »Nein, bei den Ziegen nicht.« »Warum?« »Siehst du, Sohn, der Herrgott hat es besser gemacht, als wir es tun könnten.« Wenn ein anderes Tier die Eidechse schnappen und fressen möchte, da hat es plötzlich bloß ein Stück des Schwanzes in den Krallen, wie du vorhin, und die Eidechse ist auf und davon. Ich schaute mich um, doch war sie nirgends mehr zu sehen. Was meinst du, wird sie jetzt nicht mehr hervorkommen, jetzt, wo es ihr wehtut? »Das ist jetzt natürlich eine verflixt schwierige Sache, sie wieder herauszubekommen. Aber vielleicht...« »Nein, nein, die kommt nicht wieder.« »Was würdest du sagen, wenn Vater sie wieder hervorlocken würde?« »Wie? Durch Singen?« »Durch Singen?« »Ja, wenn ich's dir sage. Dieses kleine Tier hat ein außergewöhnlich gutes Gehör. Und sobald jemand gut singt, da kommt es hervor und hört zu.« »Das wollte mir nicht so recht in den Kopf.« »Dann sing doch und lass mal sehen, ob sie wiederkommt.« Und wirklich, Vater setzte sich mit dem Rücken gegen die Steine, nahm mich auf die Knie und begann zu singen. Ein Lied, das ganz tief unten begann, sich leise hervorwagte und emporhob und wieder nach unten sank, um in einem lang gehaltenen Ton zu enden. Eine schöne und weiche Stimme, wie ein Hall aus dröhnenden Tiefen, wo in Feenhöhlen Gold und Diamanten leuchten. Ein Klang, der ganz langsam anschwoll und sich zu erheben schien gegen die Berge und sich in der Bläue des Himmels auflöste, ohne ganz zu verklingen. Indessen beobachtete ich aufmerksam, ob die Eidechse wieder zum Vorschein komme. Doch sie kam nicht. Und nachdem der Vater noch ein weiteres Lied angestimmt hatte, ging meine Geduld langsam zu Ende. Doch beim letzten Liedvers streckte er die Hand gegen das verdorrte Gras an den Steinen ganz vorsichtig. Man hörte etwas rascheln. »Sie kommt! Sie kommt!« Ich blieb ganz reglos und sah mit großen Augen, wie das geheimnisvolle kleine Tier den flachen Kopf unter dem Moos der Steine vorstreckte, wie es sich mit zwei schlauen, leuchtenden Augen ganz weich über das dürre Gras hinwegschleifte, immer näher und näher, um dann an den langen, platten Fingern meines Vaters zu schnüffeln, wie es manchmal den Kopf hob, um zu horchen, und wie es dann schließlich sich mitten in der rauen Handfläche breit machte und den Kopf hin und her schaukelte. Es verstand das Lied. Ja, ja, es konnte das Lied verstehen. Unglaublich. Mein Vater war beinahe ein Zauberer, einer, der nie gehörte Dinge vollbringen konnte, wie der Magier aus den Dolomiten in Großmutters violettem Buch. Und doch war er hier bei mir, mir gegenüber, und lachte mich an und gab mir zu verstehen, ich sollte mich nicht mucksen. Und die Eidechse auf den Ballen seiner großen, offenen Hand wiegte noch immer den Kopf hin und her und spreizte die schwachen Beinchen gegen die Schwielen, als ob sie sich in den Furchen seiner Handflächen festkleben wollte. Später bei der Mahlzeit kam ich wieder darauf zurück. »Glaubst du, sie würde auch herauskommen, wenn ich singe?« Mein Vater, der die Frage wohl erwartet hatte, machte ein ernstes Gesicht und meinte, »Ma, du wirst gut singen müssen, sonst befürchte ich...« »Ich meine, wenn du es versuchen willst?« Und er hob die Schultern, als sei er sehr im Ungewissen.
Das war Peter Knirr. Er hat gelesen aus dem Erzählungsband »Das Gewitter«, Erzählungen des rätoromanischen Schriftstellers Klabiert, und Sie, Melvina Burger, bei uns hier in Reflexe zu Gast, haben diese Erzählungen herausgegeben. Wir haben natürlich eigentlich auf dem Höhepunkt der Geschichte, ungefähr in der Mitte, haben wir jetzt hier aufgehört, weil jetzt ja die List des Vaters ins Spiel kommt, wie er dann den Sohn dazu bringt, zu singen, eben damit die Eidechse zum Vorschein kommt. Was wir aber gehört haben, Melvina Burger, vielleicht zwei Dinge. Es ist eine sehr ruhige, rhythmische Art des Erzählens. Es fließt wunderschön. Es ist eine Art großer Einfühlung in die Gefühle eines Kindes. Hier Vater, Sohn, der Sohn, der überlistet wird und ein bisschen auch aus dieser Verstocktheit herauskommen soll. Und was ich in Ihrem Nachwort, in Ihrem Essay lesen konnte, das fand ich etwas am allerschönsten. Wenn wir jetzt schon bei Kindern sind und bei Klabiert. Der Klabiert hat voller Freude über diese, seine erste frühe Geschichte, seinem Freund, dem Bündner Lyriker André Peer, geschrieben. Es sei hier ein hübsches Töchterchen geboren, romanisch Una bella Popina. Also ein ganz gefühlvoller Schriftsteller und einer, der nicht nur eben Erotik, Leidenschaft zum Beispiel, Natur zeigt, sondern eben auch sehr viel von Kinderseelen zu verstehen scheint.
Klabiert sagt bereits in seiner ersten Erzählung, wer der wahre Held seiner Prosa ist, und das ist das Kind. Das Kind und der Jugendliche, das sind seine starken Figuren. Die Mädchen, allenfalls die Mutter, wenn wir bei weiblichen Figuren sind, sind seine Heldinnen, nicht unbedingt die junge Frau, aber die Mädchen und die Mutter, die er unglaublich emotional darstellt. Klabiert hatte, denke ich, auch ein Vorbild, ein literarisches Vorbild. Und wenn wir die Prosa von Simon von Moos, der hat im ausgehenden 19., Anfang 20. Jahrhundert gelebt, wenn wir sein Erzählwerk lesen, zum Beispiel Scherzele der Deint, die Innentasche, 1938 erschienen, da sehen wir dasselbe Wohlwollen vom Erwachsenen zum Kind und dasselbe Vertrauen vom Kind zum Erwachsenen beschrieben, nicht in einer sentimentalen, sondern in einer humoristischen Art und Weise. Und das scheint mir bei Simon von Moos schon sehr erkennbar und hat Klabiert zur Perfektion ausgearbeitet.
Also es gibt natürlich ein reiches Beziehungsgeflecht, in dem Klabiert steht, der rätoromanischen Literatur. Wir haben hier das Geflecht von 12 Erzählungen vor uns in dem Band Das Gewitter. Und jetzt kommt auch endlich die zweite Hälfte des Titels ins Spiel. Die zweite Hälfte auf dem Umschlag heißt Bachelors Malmadyras, also romanisch. Und der Band ist immer zweigeteilt. Auf einer Seite haben wir die romanische Fassung und auf der anderen haben wir die deutsche Übersetzung. Die romanische Fassung, das ist das Romanisch des Unterengadins, Valader. eine Sprache, die hier übersetzt wird von verschiedenen Leuten. Wie die geklungen hat oder wie sie klingt, mit Wiener Bursche, wollen wir auch kurz mal anhören. Es gibt zum Glück beim Rätoromanischen Radio im Archiv Lesungen mit Klabiert. Und wir wollen kurz hineinhören in eine dieser Lesungen. Es geht um eine versteckte Straße, um einen Weg, der versteckt ist im Wald. Das ist eine Metapher für das Leben der Schriftsteller, das Ich erklärt, wie es diesen Weg geht und nicht weiß, wo der Weg endet. Das ist die ganze Spannung, wohin führt mein Leben. Und damit wir wirklich auch hören, was es für eine Sprache ist, schlage ich vor, wir hören mal Klabiert selber. Er liest aus La Via Zopada.
«El chemin tras un got spes e cerch la via.» Isto esser una via in clur, una via ci meina su quella montagna privlusa, ci des meis bött. Ed eu sto arrivar su su quella montagna, a tuots quarts. Tut in duneada as derva un piccin clerai, e di mezz quel clerai es a veils chavax, la via. Quai sun las roderas cresciudas aint da quella via ciao cerci. Ella ammaina da ciao tras il got spes e su per una costa stipa. Bemince tantoc es una platta usada ora ci mossa da cevart c'è quella via invlidada maina. Eu sa c'è quai una via fatta da pövels passats morts ed invlidats da lönch dinan.
Das war Klabiert, der rätoromanische Schriftsteller, in einer Lesung aus einer Erzählung über eine Straße, die man sucht, die Straße des Lebens, die vor einem schon ganze Generationen von Vorfahren gegangen sind. Aber Mevina Burcher, Sie als Herausgeberin jetzt dieses Erzählungsbands «Das Gewitter», zweisprachig, Sie haben ausgewählt 12 Erzählungen, frühe Erzählungen, die ursprünglich im Schweizer Spiegel herausgekommen sind, in den 50er Jahren, in einer damals bedeutenden Familienzeitschrift in Zürich. Wie kommt Klabiert zum Schweizer Spiegel nach Zürich? Das war ja eine ganz famose Adresse. Also wichtige, bedeutende Schweizer Schriftsteller haben früher oder später mal dort einen Text platziert. Zum Beispiel Friedrich Glauser konnte seine Texte im Schweizer Spiegel publizieren. Wie kommt Klabiert mit seinen rätoromanischen Texten und Übersetzungen nach Zürich zum Schweizer Spiegel?
Dank seines Freundes André Peer. André Peer hat den Weg zur Redaktion gesucht und für Klabiert angeklopft und hat bewirkt, dass diese ersten Übersetzungen im Schweizer Spiegel erschienen sind. Die erste bereits 1949, also im selben Jahr, als Klabiert sein erstes eigenes Buch publiziert hat. Drei der insgesamt 5 Erzählungen hat André Peer übersetzt. Also geplant war eine gemeinsame Arbeit, aber ich denke, es sind Übersetzungen, die eigentlich nur André Peer verfasst hat. Die 4. stammt von Oscar Peer und die 5. von Klabiert. Daraus lesen wir, dass Klabiert sich von seinem Freund auch distanziert hat oder emanzipiert, könnte man sagen. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat dann ab 1955 seine Übersetzungen selber verfasst. Und erst als kranker Mann, er ist 1981 gestorben, hat er dann seinen letzten Band geplant mit dem Übersetzer und Herausgeber Isaka Martin.
Das Interessante, Mevina Burcher, daran ist ja auch, dass ja ohne diese Freundschaften und Seilschaften gar nichts gegangen wäre, nicht? Denn der rätoromanische Literaturraum ist für die Rezeption, also fürs Lesen dieser Texte natürlich sehr, sehr klein. Es gibt kein Hinterland, wie die Tessiner haben oder die Welschen haben. Man ist auf die deutsche Schweiz angewiesen und dank diesen Beziehungen, Freundschaften dann eben kommt es so weit. Und inzwischen, das ist ja wunderschön, auch symbolisch für mich, der Limmat Verlag ist auch in Zürich. Der Limmat Verlag, der seit Jahren für die rätoromanische, für die französische und die italienischsprachige Literatur in der Schweiz sehr, sehr viel tut. Sehr schön jetzt, dass es hier in Zürich herauskommt. Die Übersetzungen, sagen Sie, die stammen alle aus der Zeit, wo sie damals original herausgekommen sind. Warum hat man jetzt nicht zum Beispiel die Anstrengung unternommen und gesagt, wir wollen die Texte mal neu übersetzen? Könnte man ja machen. Ist das so, dass das alles noch mehr oder weniger für Sie auch intakt ist, diese Übersetzung aus den 50er, 60er, zum Teil dann aber auch 80er, 90er Jahren?
Als wir den Band geplant haben, hatten wir als Vorbild den ersten deutschsprachigen Band bei den Teichen vor Augen, erschienen beim Benziger Verlag Einsiedeln. Und diese Übersetzungen sind von André Peer und Klabiert selber. Was ich dann festgestellt habe, ist, dass die Übersetzungen unheimlich gekürzt sind. Und das hat mich in ein Dilemma gebracht. Denn die Übersetzungen, auch die freieren Fassungen von André Behr im Vergleich zu den Übersetzungen von Oscar Behr und Klabiert, sind interessante Übersetzungen. Ich weiß nicht, ob wir die einfach ersetzen könnten. Ich denke nicht. Isuka Martin hat einen Teil der Texte neu übersetzt. Und da seine Übersetzungen wirklich synoptisch und korrekt sind und sehr schön, habe ich, wo es möglich war, auf diese Übersetzungen zurückgegriffen. Das gibt ein anfänglich vielleicht irritierendes Bild, aber es kann auch eine Möglichkeit sein, die Übersetzungsgeschichte über 40 Jahre zu verfolgen. Wie hat André Behr übersetzt? Wie übersetzte der Autor selber? Wie hat Oscar Behr übersetzt? Wie übersetzt Isuka Martin? Das ist interessant, das zu beobachten. Die größten Kürzungen hat der Autor selber an seinen Texten gemacht. Das ist eine spannende Aufgabe, das als Übersetzungsabenteuer auch zu lesen.
Und dazu bietet der Band natürlich schönste Aussichten, denn man braucht keine Angst zu haben vor diesem Rätoromanischen. Man kann sich da schon zurechtfinden, vor allem wegen der deutschen Übersetzung. 12 Erzählungen, wie gesagt, von Ihnen, Mevina Purcher, herausgegeben, mit einem Essay über die Freundschaft von André Behr und Klabiert, mit einem Gespräch mit der Witwe von Klabiert und mit Fotomaterial angereichert. Das war's, meine Damen und Herren, in Reflexe. Herzlichen Dank nochmals, Mevina Purcher, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.